Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch dich ein neues Leben haben dürfen. Wir dürfen durch dich eine Lebensgrundlage haben, wo wir wissen, die verhebt. Wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo uns Orientierung gibt, wo wir wissen dürfen, da gehen wir nicht irre. Und hilf du uns immer wieder auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Schenk du uns offene Ohren und offene Herzen, jetzt gerade auch in der Predigt. Amen. Das Thema von der heutigen Predigt lautet: In Freiheit leben. Freiheit, das ist ein großes und bedeutendes Wort. Es haben sich auch viele Philosophen schon darüber Gedanken gemacht und ganz interessante Gedanken darüber gewälzt. Und gerade in dieser jetzigen Zeit ist für uns Freiheit ja etwas ganz Besonderes. Und wir sehnen uns alle danach, in noch größerer Freiheit zu leben, als dass wir es jetzt tun, weil momentan ist unsere Freiheit sehr beschränkt. Doch was ist überhaupt wirkliche freimachende Freiheit? Was ist Freiheit überhaupt? Wie kommen wir dorthin? Das Wort Gottes sagt uns, was wahre Freiheit ist. Und darüber wollen wir uns nun Gedanken machen. Wir schauen miteinander 2. Korinther 3, die Verse 17 bis 18 an. 2. Korinther 3, die Verse 17 bis 18. Da schreibt der Apostel Paulus: Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die größtmögliche Freiheit, die man überhaupt haben kann, die hat Gott. Die haben nicht wir Menschen, sondern die hat Gott. Wenn wir uns mal vorstellen, was für eine große Freiheit Gott hat, das ist phänomenal. Gott hat durch sein Wort die ganze Welt erschaffen. Das ganze Universum ist durch das Wort Gottes entstanden. Und weil Gott der Herr der ganzen Welt ist, steht er nicht unter den Naturgesetzen, sondern er steht darüber. Wir als Geschöpfe Gottes, wir stehen unter den Naturgesetzen und also wir können nicht einfach in die Luft gumpen und dann bleiben wir irgendwie in der Luft, sondern wir fallen immer wieder runter. Das ist von den Naturgesetzen so gegeben. Bei Gott ist das anders. Er steht über den Naturgesetzen und er hat es auch bewiesen. Nämlich durch Jesus Christus. Als Jesus Christus hier auf der Welt war, da konnte er auf dem Wasser laufen. Wir werden alle runter, oder wenn wir versuchen, das zu tun, außer der See ist gefroren, da saufen wir irgendwie ab. Aber bei Jesus war das anders. Er konnte auf dem Wasser laufen. Und wo der Sturm und die Wellen da waren auf dem See Genezareth, die Jünger in Angst und Schrecken waren, da konnte Jesus zu dem Wind und den Wellen sagen: Sei still. Und sie waren still. Jesus, er konnte Kranken sagen: Sei gesund. Und die waren von jetzt auf nachher gesund. Der musste nicht erst über Jahre hinweg ein Medikament entwickeln oder einen Impfstoff oder so, sondern die waren von jetzt auf nachher gesund. Gott steht nicht unter den Naturgesetzen, sondern darüber. Und am eindrücklichsten hat Jesus das bewiesen, dadurch, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist. In Johannes 10, Vers 18, da hat Jesus gesagt: Ich habe die Macht, mein Leben zu geben, und ich habe die Macht, mein Leben wieder zu nehmen. Was für eine Freiheit, eine größere Freiheit wie Gott, wie Jesus, das hat kein Mensch. Wir Menschen, wir sind alles andere als frei. Wir sind alles andere als frei. Jedem von uns sind Grenzen gesetzt. Grenzen sind uns einmal dadurch gesetzt, dass unsere Kräfte beschränkt sind. Wenn man älter wird, da merkt man, ja, der Rücken mag nicht mehr so oder sonstige Organe und Körperteile mögen nicht mehr so. Wir sind körperlich beschränkt. Dann sind die meisten von uns auch finanziell beschränkt. Man hat nur ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung und kann sich nur ein bestimmtes Maß an Dingen leisten. Aber dann sind wir auch alle eingegrenzt durch die Gesetze, die uns hier im Land gegeben sind. Auf Bundesebene, da haben wir in der Schweiz etwa 5000 Gesetze und Verordnungen. Im letzten Jahr sind noch ein paar dazugekommen. Die kennen wir alle und beherzigen die mehr oder weniger. Aber dann gibt es noch Gesetze und Verordnungen auf kantonaler Ebene. Da kommen nochmal 17.000 dazu. Auf kantonaler Ebene nochmal 17.000. Und dann gibt es noch Verordnungen auf Gemeindeebene. Wie viele das sind, weiß ich nicht. Das habe ich nirgends gelesen. Aber wir kennen die Begrenzungen, die wir haben. Aber die größte Begrenzung, die wir haben, das ist der Tod. Das ist der Tod. Und diese Begrenzung gibt es seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Seitdem ist es so, dass jeder Mensch eines Tages sterben muss. Unserem Leben ist eine Grenze gesetzt. Innerhalb von unserem begrenzten Leben, das geprägt ist von Unfreiheit, haben wir Menschen aber die Möglichkeit, mehr oder weniger gut unser Leben zu führen. Und jetzt wissen wir alle, gute Regeln, die helfen uns, ein möglichst gutes Leben zu führen. Wenn in der Schule es keine Regeln gäbe, da wäre das Leben für die Schüler vielleicht ein bisschen lustiger, für die Lehrer ein bisschen weniger lustig. Da braucht es einfach Regeln, dass ein geordneter Schulbetrieb voranschreiten kann. Im Straßenverkehr, da braucht es diese Regeln und Gesetze, sonst hätten wir chaotische Zustände auf den Straßen. Und ein Staat ohne Gesetze, wie würde ein Staat ohne Gesetze aussehen? Katastrophal. Jeder wird das Beste für sich selbst raussuchen. Es wird ein Riesenchaos herrschen. Anarchie würde herrschen. Und gerade wenn jeder für sich das Beste raussucht und Anarchie in einem Land herrscht, das ist nicht ein Land von der Freiheit, sondern ein Land von der Unfreiheit, weil man ständig in Angst und Sorge leben muss. Die Gesetze hier in unserem Staat, die helfen uns, dass wir innerhalb von unserer Unfreiheit doch ein relativ geordnetes und gutes Leben führen können. Und jetzt ist die Frage für uns, wie können wir das beste Leben eigentlich haben? Was sind die besten Regeln für unser Leben? Die besten Regeln, die hat nicht irgendein Philosoph oder Politiker erfunden, sondern die hat Gott erfunden. Wir können die nachlesen in den 10 Geboten. Wir kennen sie. So gute Gebote gibt es überhaupt nicht und sonst nirgends. Und diese Gebote Gottes, die kann man zusammenfassen im Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Stellen wir uns mal vor, alle Menschen würden sich an diese zwei Regeln halten. Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten wie sich selbst. All die anderen Gebote und Gesetze, die wir brauchen, die wären eigentlich überflüssig. Das Leben, das wäre so viel einfacher und schöner. Warum? Statt viel Energie in Streitereien und Neidereien und egoistisches Gehabe zu vergeuden, da könnten wir mit unserer Energie, die wir haben, so viel Positives bewirken. Ja, das Leben mit diesen zwei Regeln. Das wäre so viel einfacher und schöner. Die Gebote Gottes, sie sind gut. Sie sind genial. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Interessant, wenn wir ins Alte Testament reinschauen und sehen, was passierte, als der Mose diese Gebote von Gott erhalten hatte auf den Steintafeln. Was passierte da? Sein Angesicht glänzte wegen der Herrlichkeit Gottes. Die Gebote Gottes, die sind eigentlich herrlich, die sind genial. Das Angesicht von Mose, das hat die Herrlichkeit von Gott wiedergespiegelt. Doch jetzt die Frage, dieses herrliche, geniale Gesetz Gottes, gibt das uns Freiheit? Nein. Freiheit kann uns das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes nicht geben, sondern die machen etwas anderes mit uns. Die zeigen uns, dass wir Menschen schuldig vor Gott geworden sind. Weil wenn wir die Gebote Gottes lesen, da sehen wir, kein Mensch, niemand von uns hat die Gebote Gottes zu 100% je erfüllt. Alle Menschen sind schuldig geworden an Gott. Die guten Gebote, die herrlichen Gebote Gottes, die zeigen uns auf, dass wir eigentlich unter dem Verurteilungsurteil Gottes stehen. Eigentlich stehen wir unter dem Zorn Gottes. Die Gebote Gottes zeigen uns auf, wir sind der Verdammnis ausgesetzt und wir können nicht in Freiheit leben. Wir sind nicht frei. Freiheit, echte Freiheit, bekommen wir nur durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Durch Jesus, der für unsere Sünden gestorben und der für uns auferstanden ist. Wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, so bezeugt die Bibel, dann vergibt Gott uns alle unsere Sünden. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, ihn als unseren Herrn anerkennen, da schenkt Gott uns ewiges Leben. Und wo wir uns so zu Gott bekehren, wo wir Jesus als unseren Erlöser und Herrn anerkennen, da passiert etwas Wunderbares. Er vergibt uns all unsere Sünden. Er vergibt uns all unsere Ungerechtigkeit. Wir stehen nicht länger unter dem Verdammungsurteil Gottes, sondern wir sind frei geworden. Wir müssen nicht mehr das Gericht Gottes fürchten. Und wir haben ewiges Leben. Auch wenn unser äußerer Mensch eines Tages stirbt, so dürfen wir doch wissen, mit unserem inneren Menschen werden wir bei Gott sein. Eines Tages, da werden wir von Angesicht zu Angesicht Gott sehen und werden bei ihm sein für alle Ewigkeit. Durch Jesus sind wir frei geworden von der Herrschaft der Sünde und von der Herrschaft des Todes. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir die Freiheit, die uns so frei macht, dass es nichts Freieres mehr gibt. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir gläubig geworden sind, da haben wir die Freiheit von den Kindern Gottes erlangt. Es ist ja so, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehrt haben, wo wir gläubig geworden sind, da haben wir ja auch den Heiligen Geist bekommen. Den Geist Gottes haben wir bekommen. Und jetzt lesen wir hier, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben eine göttliche Freiheit geschenkt bekommen. Die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, das haben wir gesehen, die umfasst, dass wir Vergebung von den Sünden haben können, dass wir ewiges Leben haben können, aber die umfasst noch mehr. Die umfasst auch, dass wir uns in unserem Dasein hier und jetzt, in unserem Leben hier auf der Erde, befreit leben können. Was bedeutet das befreit leben hier in unserem Leben auf der Erde? Befreit leben, Das bedeutet, dass wir Befreiung haben können, dort, wo Menschen uns Böses angetan haben. Wo Menschen uns vielleicht mit Worten verletzt haben. Wenn so etwas passiert, dann ist es ja normalerweise so, dass uns das ärgert. Und dann haben wir so einen inneren Groll in uns und wir irgendwie, ja, das Schwere, was der andere uns angetan hat, das tragen wir ihm nach. Und das nimmt uns innerlich gefangen. Wir müssen ständig dem anderen eine Last hinterher tragen, ständig mit der Bitterkeit dem anderen gegenüber leben. Das macht uns unfrei. Und jetzt können wir als Kinder Gottes befreit leben. So wie Christus uns vergeben hat, so können wir auch einander vergeben. Das ist wunderbar. Dazu befähigt uns der Heilige Geist, der Geist Gottes, befähigt uns dazu, befreit zu leben, indem wir vergeben, einer dem anderen. Befreit leben, das können wir auch unter einer Regierung, die manche Sachen beschließt, die uns überhaupt nicht passen. Die auch gegen unseren Glauben sind. Die Regierung, die tut ja nicht nur Gesetze beschließen, wo wir als Gläubige Freude dran haben, sondern auch manche Dinge, die sind nicht unbedingt gut. Aber wir können trotzdem als Gläubige ein befreites Verhältnis zu unserer Regierung haben. Nämlich dann, wenn wir für sie beten, wenn wir für unsere Regierung beten. In erster Linie wollen wir ja auch für die Regierung beten, nicht nur, dass sie schöne Gesetze für uns macht, sondern vor allem auch, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Hier in unserer demokratischen Schweiz, da ist es ja so, dass nur eine kleine Minderheit überhaupt richtig gläubig ist, an den wahren, lebendigen Gott glaubt und die Heilige Schrift als Gottes Wort anerkennt. Die große Mehrheit, auch die große Mehrheit von unserer Regierung, die hat diese Wahrheitserkenntnis nicht. Von daher lebt sie in geistlicher Finsternis. Und wenn wir jetzt vor Augen haben, im Grunde genommen leben wir in einer Welt, wo in geistlicher Finsternis gefangen ist, dann müssen wir uns nicht darüber aufregen, was die Welt alles Böses und Schlechtes macht und wo wir uns darüber aufregen, sondern da müssen wir in erster Linie doch für unsere Welt, auch für unsere Regierung beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und dann haben wir ein ganz anderes Verhältnis zum Staat, zu unserer Gesellschaft, wenn wir nicht über unsere Gesellschaft und die Welt klagen, sondern wenn wir für sie beten. Und das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Manchmal ist es auch so, dass wir uns gefangen fühlen vom Hamsterrad der Arbeit. Ständig fühlt man sich unter irgendeinem Druck, unter einem Leistungsdruck. Manchmal macht man sich den Leistungsdruck auch selber. Man muss arbeiten, um leben zu können. Ja, das stimmt ja auch. Das Geld, das muss verdient werden für die Brötchen, die man isst. Aber manchmal ist es auch so mit der Arbeit, dass man wie von der Arbeit gefangen nimmt, genommen wird. Dass man sich fühlt, als ob man unter einem Sklaventreiber wäre. Und jetzt, wie geht man da mit um? Wie können wir trotz der Arbeit, wo wir ja verrichten müssen, befreit leben? Das können wir dadurch tun, indem wir das beherzigen, was in Kolosser 3, Vers 17 steht. Dort steht, alles, was wir mit Worten oder mit Taten tun, das sollen wir dem Herrn Jesus tun und Gott dabei danken. Also wenn wir nicht denken, meine Arbeit, das muss ich halt machen, um meinen Chef zufriedenzustellen oder muss ich machen, um meinen Kunden zufriedenzustellen, sondern wenn wir die Arbeit machen als Arbeit für den Herrn, dann hat das befreiende Wirkung. Wir sind nicht mehr Sklave von der Arbeit oder Sklave von irgendeinem Menschen, sondern wir sind Diener Gottes. Und wenn wir jetzt die Arbeit für den Herrn machen, dann stehen wir immer unter der Herrschaft unseres guten Herrn und nicht unter der Herrschaft von irgendetwas anderem. Und wenn wir diese Grundeinstellung haben, hat das große verändernde Auswirkungen auf das, wie wir unsere Arbeit verrichten, nämlich als Diener des Herrn und nicht als Sklave von irgendeiner Arbeit. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, wie sehr leben wir als Kinder Gottes in unserer Freiheit? Wie sehr lassen wir uns von dem Geist Gottes bestimmen? Oder wie sehr sind das Dinge, andere Dinge, die uns bestimmen? Wie sehr lassen wir uns von unserem eigenen menschlichen Geist bestimmen? Wahrscheinlich ist es bei uns immer eine Mischung, wie viel wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen, wie viel wir uns von unserem menschlichen Geist oder den Umständen bestimmen lassen. Und damit wir jetzt in der größtmöglichen Freiheit leben, ist die Frage, was hilft uns, dass wir uns mehr und mehr vom Geist Gottes bestimmen lassen? Wie funktioniert das? Unser Predigtext gibt uns eine Antwort darauf. In Vers 18, da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Mit anderen Worten bedeutet das, die Begegnungen mit Jesus, indem wir auf Jesus schauen, das verändert unser Leben. Bei unserer Begegnung mit Jesus, bei der Bekehrung und Wiedergeburt, da durften wir ja grundlegend verändert werden. Da haben wir die Stellung als Kinder Gottes bekommen, da haben wir den Heiligen Geist bekommen, das ewige Leben als Geschenk. Wir wissen, eines Tages werden wir Jesus begegnen, wenn er wiederkommt oder wenn wir ihn in der Herrlichkeit sehen, wenn er uns zu sich ruft. Und dann werden wir vollkommen verändert werden. Doch bis diese vollkommene Veränderung soweit ist, können wir Jesus ja auch hier immer wieder in unserem Erdendasein begegnen. Wir können ihm begegnen im Gebet. Wir können ihm begegnen im Hören auf sein Wort in der Bibel. Wir können ihm begegnen im Beteiligtsein am Gemeindeleben. Weil die Gemeinde ist ja der Leib Christi. Und überall dort, wo wir Jesus begegnen, im Gebet, im Hören auf sein Wort, in der Gemeinde, da kann der Heilige Geist stärkeren Einfluss auf uns nehmen. Und das verändert uns. Das führt uns immer mehr in göttliche Freiheit. Wenn wir Gott loben im Gebet, dann verändert das uns. Das ist etwas ganz Gutes und Wichtiges. Wenn wir im Gebet Gott loben, im Danken, warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil das uns vor Augen malt, wir haben einen größeren Gott, der größer ist wie alle Umstände, der größer ist wie die ganze Welt. Und wenn wir vor Augen malen, dieser große Gott, das ist mein Gott, dann hat das befreiende Wirkung auf uns. Und wenn wir jetzt uns im Gebet auch ganz bewusst Gott als Diener zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, Herr Jesus, du darfst über den heutigen Tag bei mir bestimmen, übernimm du die Führung, leite du all meine Begegnungen, dann dürfen wir erleben, wie der Herr uns führt in den Begegnungen. Das macht uns frei, wir machen uns bewusst, wir sind nicht Diener von den Menschen oder Opfer von den Umständen, sondern wir sind mitten in der Welt, in allen Begegnungen, die wir haben, ein Diener des Herrn. Und das befreit. Wir wollen deshalb Jesus immer wieder begegnen, im Gebet vor ihn kommen, ihm danken, ihn loben, aber uns ihm auch als Diener ganz bewusst zur Verfügung stellen. Auch die Begegnung von Jesus in seinem Wort hat befreiende und veränderte Wirkung auf uns. Einmal deshalb, weil die Bibel uns die Wahrheit sagt. sie sagt uns die Wahrheit auch über uns selbst. Manchmal ist es ja so, auch bei uns Gläubigen, dass sich Dinge eingeschlichen haben, die sind nicht so gut. Sünden, wo man irgendwie schön redet und so. Und diese Sünden, diese Dinge, die nicht gut sind, die sich eingeschlichen haben in unserem Leben, die lähmen uns im geistlichen Leben. Die belasten unser Gewissen. Und jetzt hat das Wort Gottes befreiende, verändernde Wirkung. Es konfrontiert uns mit diesen Dingen, die nicht gut sind. Es ist wie ein Spiegel. Wir erkennen plötzlich, das sind Dinge, die sollte ich bereinigen. Und wenn wir die Dinge dann im Gebet bereinigen, unsere Sünden Jesus bekennen, dann vergibt er uns. Wir können wieder neu mit einem gereinigten Gewissen unser Leben führen. Wunderbar. Jesus schenkt Befreiung von unserer Schuld. Die Bibel, die sagt aber auch uns die Wahrheit über die Zukunft der Welt. Die sagt uns, dass Gott einen Plan hat mit der Weltgeschichte. Letztendlich hat Gott die Fäden von der Weltgeschichte in seiner Hand und kommt zu seinen Zielen. Das hat befreiende Wirkung auf uns, wenn wir das lesen. Warum? Weil wir manchmal Ängste haben, was plant die Regierung da alles und was für Maßnahmen und was für Dinge kommt da alles noch. Und dann schaltet man die Nachrichten im Fernsehen an und dann wird man noch mehr verunsichert. Und man weiß gar nicht, was bringt die Zukunft alles. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, das Wort Gottes betrachten und sehen, dass Gott zum Ziel seines Planes kommt, dann beruhigt das uns. Dann gibt uns das Freiheit. Dann gibt das uns Freude ins Leben, wenn wir sehen, Jesus kommt wieder und er erfüllt den Plan Gottes. Und schließlich bewirkt auch die Begegnung mit Jesus durch die Beteiligung am Gemeindeleben bei uns eine befreiende Sache. Das befreit uns, wenn wir Jesus im Gemeindeleben begegnen. Wirklich? Es ist wirklich so. Es ist doch auch so im Gemeindeleben, dass man hier und da mal Glaubensgeschwister hat, die haben ihre Ecken und Kanten. Die haben ihre Unzulänglichkeiten. Und wenn man jetzt ihnen begegnet, dann muss man sich doch über die aufregen, oder? Und besonders, wenn man auch stärker beim Gemeindeleben beteiligt ist, wenn man sich engagiert, in Teams mitarbeitet, da erlebt man noch mehr, wie die anderen ihre Ecken und Kanten haben. Und ja, wenn wir ehrlich sind und in den Spiegel schauen, da sehen wir auch bei uns selber, was für Ecken und Kanten wir haben. Und darum geht es aber gar nicht beim Beteiligtsein im Gemeindeleben, dass man sieht, was für Ecken und Kanten die anderen haben, sondern wir sind ja aufgefordert, Jesus zu sehen in der Gemeinde. Jesus zu sehen. Einmal wollen wir im Bewusstsein haben, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und jetzt wollen wir nicht die Makel und Ecken und Kanten im Glaubensbruder oder in der Glaubensschwester sehen, sondern wir wollen Jesus in ihr oder in ihm sehen. Dass Jesus, mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester, erlöst hat durch sein kostbares Blut. Und dann habe ich nicht einfach nur einen Menschen mit seinen Interessen vor mir, sondern da habe ich ein Wunderwerk Gottes vor mir, das so kostbar ist, dass Jesus sein Blut für ihn oder sie vergossen hat. Und das verändert mein Verhalten meinem Glaubensbruder gegenüber. Ich kann befreit ihm begegnen, weil ich nicht ihm begegnen muss, der hat die Ecke und jene Kante, sondern das ist ein von Christus geliebter und erlöster Mensch. Und dann sehen wir weiter in der Gemeinde die Braut Christi. die Jesus eines Tages zu sich holen wird. Mit meinen Glaubensgeschwistern werde ich ja die ganze Ewigkeit zubringen. Und da wollen wir uns jetzt schon dran üben, uns freuen an den Glaubensgeschwistern und nicht uns aufregen über die Glaubensgeschwister, denn wir verbringen ja mit ihnen die ganze Ewigkeit. Und da wollen wir das doch in Freude tun. Und das wollen wir im Bewusstsein haben. Die Gemeinde ist die Braut Christi und da wollen wir Freude haben über die Gemeinde. Und dann dürfen wir sehen, die Gemeinde ist der Leib Christi, wo jeder auch seine Begabungen und Begrenzungen hat. Und mit unseren Begabungen und auch mit unseren Gebeten wollen wir uns für das Wachstum und das Gedeihen der Gemeinde einsetzen. Und jetzt, wenn man sich einsetzt in der Gemeinde mit seinen Begabungen und mit Gebeten, da sieht man eigentlich, wie wenig wir ausrichten können. All unsere Begabungen sind begrenzt. Unser Gebetsleben, das könnte wahrscheinlich bei jedem noch ein bisschen Schub brauchen. Und wenn man sieht, wie groß die Aufgaben eigentlich sind, wo wir als Gemeinde hineingestellt sind in dieser Welt, da können wir fast frustriert werden. Aber wir müssen nicht frustriert sein. Denn wir dürfen wissen, die Gemeinde, da ist Jesus Christus das Haupt. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Letztendlich bedeutet Gemeindearbeit, wir sind mit hineingenommen in das Werk Christi. Wir sind mit hineingenommen in das Werk Gottes. Gott ist der Eigentliche, der seine Gemeinde baut. Und wir sind Mitarbeiter Gottes. Und das gibt uns Freiheit. Das gibt uns Freiheit in der Gemeinde hinein, in unser Engagement in der Gemeinde hinein. Weil wir wissen, letztendlich ist es Jesus, der seine Gemeinde baut. Letztendlich ist es Jesus, der die letzte Verantwortung trägt. Und das gibt uns eine Freiheit, uns in die Gemeinde Jesu hinein zu investieren. Diese Sicht, die hilft uns mit einer ganz anderen Liebe, mit einer ganz anderen Freude, mit einer ganz anderen Motivation in der Gemeinde uns zu engagieren. Ja, durch den Glauben an Jesus können wir ein total verändertes Leben haben. Wir können in göttlicher Freiheit leben. Ob es unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen, ob es unser Verhältnis zum Staat gegenüber ist, ob zu der Arbeit, ob zu der Gemeinde, als Kinder Gottes können wir in der Freiheit Gottes leben. Und das wollen wir tun, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns im Glauben an dich ein neues Leben gegeben hast. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden haben. Wir dürfen ewiges Leben haben. Wir sind nicht mehr gefangen in dieser Welt, in unseren Begrenzungen, sondern dürfen in dir die Freiheit haben, die Freiheit der Kinder Gottes. Und hilf du uns tagtäglich neu in dieser Freiheit zu leben und in dieser Freiheit zu wachsen. Du siehst, wo Dinge sind in unserem Leben, die uns gefangen nehmen, die der göttlichen Freiheit entgegenstehen. Hilf du uns, sie loszulassen und zu lernen, mehr und mehr dich im Zentrum unseres Lebens zu haben und so in der göttlichen Freiheit zu leben, die du schenkst. Amen.